Deutschlandfunk, Atelier Neuer Musik.
Intuitive Musik entsteht aus dem Moment. Der Begriff bezeichnet ein Musizieren, das darauf abzielt, prärationale Erfahrungen und Erlebnisweisen hörbar werden zu lassen. Bei Karlheinz Stockhausen verbindet sich damit eine besondere Freiheit des Interpreten. Andere bezeichneten so Musiziererfahrungen in Asien und Afrika. Das Anfang der 1980er Jahre in Weimar gegründete Ensemble für intuitive Musik stand anfangs quer zu sämtlichen ästhetischen Vorgaben und Erwartungen. Die Musiker um Hans Tutschku und Michael von Hinzenstern wollten ein Zeichen für die Aufbruchbereitschaft junger Musiker setzen und Spielräume eigenschöpferischen Gestaltens ausloten. Autor Stefan Amtzoll fragt nach Werdegang, Entwicklung und Verdiensten der Formation.
Das finde ich zum Beispiel wirklich eine Form größter Freiheit und größter Entfaltungsmöglichkeit, die auch nicht uferlos ist, wo ich auch kommuniziere mit meinen Mitmusikern, aber die wirklich einen riesen freien Raum künstlerisch bietet. Und da bin ich den Kollegen sehr dankbar, dass die daran festhalten, auch diese Offenheit und Freiheit wirklich aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das hat die Gruppe auch jung gehalten über die vielen Jahre oder das Ensemble am Leben gehalten. Das Faszinierende ist, dass das überhaupt keine Rolle spielt, wenn wir uns sehen, egal wo, manchmal treffen wir uns auch in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent. Es funktioniert einfach sofort. Das ist ein schönes Gefühl. Andererseits hat der Stockhausen auch immer darauf geachtet, hat gesagt, ihr dürft euch nie in irgendeiner Ästhetik zu wohl fühlen oder ausruhen.
Was macht dieses Ensemble im Innersten aus? Wes Geisteskind ist es? Welchen Begriff von Musik und Aufführung haben die Musiker, aus denen es besteht? Was vereint sie, um welches Ideal, um welche Ideale herum? Oder bestehen verschiedene Musizierideale? In welchen Kontexten wuchs die Gruppe auf und wo steht sie heute? Klar ist, der gute Geist des Ensembles für intuitive Musik Weimar ist Michael von Hinzenstern. Er ist gleichsam verschwistert mit dieser Institution, die er selber schuf. Der Pfarrerssohn und hochinspirierte, musikgeschichtsbewusste Kopf kommt aus der Orgellandschaft Thüringens. Er 1956 in Eisenach geboren, studiert an der Thüringer Kirchenmusikschule Orgel- und Chorleitung, später als Gasthörer Musikwissenschaft in Halle. Schon früh hatte er Ambitionen, in die Materie moderner Komposition einzusteigen. Früh lockten ihn berühmte Musiker, Lebende wie Tote. Früh sog er zugleich die große Thüringer Tradition auf, voran das Erbe des großen Lutheraners Johann Sebastian Bach.
Ich beschäftige mich seit meinem 14. Lebensjahr mit neuer Musik. Auch als Jungkomponist habe ich externen Unterricht an der Musikhochschule in Weimar gehabt und habe mich sehr früh für die zweite Wiener Schule begeistert und dann vor allem auch für die Musik nach 1950 und hier speziell für die von Karlheinz Stockhausen. 1976 hatte ich das große Glück, einen Aufenthaltspreis zu bekommen im Künstlerhaus Boswil und konnte als 20-Jähriger nach einigem Hin und Her ausreisen in die Schweiz. Ich war damals auch beim WDR in Köln, ich habe Stockhausen in Kürten besucht, ich war bei Henri Pousseur in Belgien, ich war bei Emmanuel Nunes in Paris etc. etc.
Unverdrossen suchte er weitere Kontakte zu Vertretern, vornehmlich der westlichen Avantgarde, und pflegte es, mit diesen Briefe zu tauschen. Dass es ihm gelang, daraus ein Kontaktnetzwerk zu bauen, gehört zu den hauptsächlichen Früchten jener Aufenthalte in Zentren Westeuropas. Nach 1989 sollten sie zur vollen Reife kommen.
Ich habe dann nach Rückkehr in die DDR immer den Wunsch gehegt, ein eigenes Ensemble zu gründen. Und der erste wichtige Partner war da mein Bruder Matthias, der spielt Violoncello. Ich spiele also Klavier, Orgel, alle Tasteninstrumente. Dann kam hinzu ein Klarinettist aus Eisenach, auch gebürtig, Mario Peter mit Klarinette, Bassklarinette. Und wir hatten Wigbert Schwabe, einen technisch affinen jungen Mann, der den Synthesizer von EMS spielte. Das war also zur Gründung 1980. Dann kam ab 1982 Hans Tutschku dazu, damals 16 Jahre alt, sehr wissbegierig und engagiert. Ich war total fasziniert von seinen Fähigkeiten, habe ihn sofort eingesetzt in Konzerten. Neu in der Gruppe ist seit 1993 Daniel Hoffmann, Trompete.
Hans Tutschku ist heute Professor für Komposition und Studioleiter für elektroakustische Musik an der Harvard-Universität und ist trotz der Entfernung der Gruppe treu geblieben. Daniel Hoffmann wurde ebenfalls in Thüringen geboren, 1967 in Elgersburg.
Ich habe 88 angefangen, in Weimar klassische Musik zu studieren, Horn, Orchestermusik, und habe mich aber während der Zeit immer weiter von der klassischen Musik und vom Orchestergraben innerlich entfernt, weil mich Jazz, Blues und neue Musik insbesondere viel mehr interessiert. Das fand ich spannend und wollte da möglichst viel erfahren und kam auch dann mit Michael von Hinzenstern irgendwann in Kontakt. Ich habe die Konzerte in der Dorfkirche in Dehnstedt besuchen können und wurde da sozusagen angefixt. Und ich war ganz glücklich, dass dann 1993 dem Ensemble beitreten konnte. Und ich hatte sogar eine Art Aufnahmeprüfung in Belvedere in der Orangerie. Und da gab es ein erstes Abtasten, ob man musikalisch zusammenkommen kann. Und das war sehr schön, da habe ich mich sehr gefreut, zu einem sehr schönen Zeitpunkt dem Ensemble beitreten zu können.
Wesentlicher Moment: Daniel Hoffmann trifft 1992 während eines Workshops, zu dem die Gruppe ihn eingeladen hatte, auf Trompeter Markus Stockhausen, Sohn des berühmten Karl-Heinz Stockhausen. Der gehorchte keinesfalls den Zirkelschlägen des Vaters, sondern ging, was der Normalfall ist, eigene Wege. Wie Daniel spielte er auch in Jazzgruppen.
Ich war total glücklich, dass er da war. Ich kannte ihn nur von Schallplatten oder aus dem Rundfunk und war glücklich, als junger Kerl da sozusagen mein Idol treffen zu können. Und er hat mir auch wirklich während des Workshops ganz handfeste handwerkliche Hinweise gegeben, also über das Musikalische hinaus ist er auch ein sehr guter Freund geworden. Da bin ich sehr dankbar.
Kennengelernt habe ich Markus Stockhausen schon 1977 bei einem Trip nach Belgien. Da war die Aufführung der Hymnen von Stockhausen, die ich mir angehört habe. Und da kam er als Zuhörer und wir haben uns sofort gut verstanden. Er ist ein Jahr jünger als ich. Und da haben wir ausgemacht, dass er uns in die DDR besuchen kommt. Und das hat eine Weile gedauert. Und 1982 kam er dann das erste Mal. Und da haben wir gleich gemeinsam Konzerte gegeben. Die waren nirgendwo angemeldet. Die haben wir einfach in Kirchen durchgeführt. Also in der Gründungsphase des jungen Ensembles für intuitive Musik Weimar. Und obwohl ihm der Zyklus für kommende Zeiten gewidmet ist, von Stockhausen Vater, hat er sich damit eigentlich kaum beschäftigt gehabt. Und das war also für ihn auch so ein interessanter kommunikativer Lernprozess, dass wir uns nun beide an diese Texte heranmachten und versuchten, die zu interpretieren. Und dann fing die direkte Zusammenarbeit mit Stockhausen an.
Hören Sie den Anfang von Anhalt aus Für kommende Zeiten von Karlheinz Stockhausen. Das Werk, es entstand 1970, besteht aus strukturellen verbalen Vorgaben oder Matrizen, deren Konturen und Semantik nach den Vorgaben des Komponisten möglichst genau auszumusizieren seien. Sie hören Markus Stockhausen, Trompete und Flügelhorn, Matthias von Hinzenstern, Violoncello, Hans Tutschko, Synthesizer, Live-Elektronik und Michael von Hinzenstern, Klavier. Die Aufnahme entstand in den Harz-Studios zu Winterthur 1990.
Rein technisch ist es für mich bei der Musik sowieso so, ich möchte ja meine Intuition freien Lauf lassen. Wenn ich nicht fähig bin, diese Intuition umzusetzen, dann limitiere ich mich ja. Also das heißt, ich versuche mich logischerweise als Musiker bestens darauf vorzubereiten, diese Intuition oder auch die Ansprache eines Kollegen mit einer musikalischen Geste, die möchte ich gern beantworten. Und dann resultiert daraus schon ein Anspruch, technisch vorbereitet zu sein.
Darf eine wie immer geartete Standardisierung im Widerspiel der Instrumente sein? Bei herkömmlicher improvisierter Musik sind Standards, also die Wiederkehr gleicher oder ähnlicher Modelle, nichts Ungewöhnliches.
Die intuitive Musik ist ja gerade so das Gegenteil. Also das ist ja eine Form des Musizierens gegen jede Form von Standardisierung. Deswegen hat Stockhausen auch diesen Begriff Improvisation vermieden, weil es in Improvisation, da gibt es Stilimprovisation, Jazzimprovisation, es ist immer eine gewisse Stilistik oder Form gebunden, die dann repetiert wird. Ja, also auch gerade an der Orgel gibt es so ein, oder ich improvisiere eine Fuge oder was auch immer, und dann bleibt es aber formal sehr streng in diesem Modell. Und intuitive Musik versucht eigentlich, dieses Modell nicht zuzulassen, obwohl bestimmte Prinzipien auch wieder gelten. Aber was zum Beispiel bei Stockhausen dann eben ganz entscheidend war, die Entwicklung und die Innentextur jedes einzelnen Tones.
Im folgenden Ausschnitt von Anhalt bläst Tobias Hoffmann den Trompetenpart. Die Klangregie führte Karlheinz Stockhausen, eine Aufnahme von 2005. Obwohl die Verbindung zu Vater Stockhausen lange vorher bestand, der Meister selber kam erst nach Thüringen, als die Würfel für die Bundesrepublik gefallen waren. Ab 1990, die Grenze war nunmehr offen, lud Michael von Hinzenstern sofort einige seiner Favoriten nach Weimar ein. Sie konnten sich nun den Hörern und neugierigen Musikern und Komponisten des geschmähten, überrollten Ostens vorstellen, ihre Musik zeigen und im speziellen Fall auch mit Michael von Hinzensterns Ensemble gemeinsam musizieren. Das Ensemble ist unerhört engagiert, was die Musiker ehrt und es sich allein darum lohnt, über ihr Tun zu reden. Freilich sind sie irgendwie auch verfangen in ihrer Profession, ihren Zirkeln. Das sind die meisten Gruppen dieser Art. Ihre gesellschaftliche Wirkung? Solche Frage würde sie befremden, denn über Mangel an Zuhörern können sie sich nicht beklagen. Kritik des Ensembles ist unnötig. Was es macht, ist menschenfreundlich. Es liebt die Regionen des Unterbewussten, in das niemand schauen kann und meint so entschlossen wie überzeugt, es bedienen und daraus schöpfen zu können. Das ist einer von vielen Ansätzen in neuer Musik. Drängt sich die Frage auf, was ist das, intuitive Musik? Michael von Hinzenstern setzt dort an, wo der Begriff herkommt, nämlich vom Meister selber in einer vorübergehenden Phase seines Denkens und Tuns.
Stockhausen hat dann doch sehr klare Vorstellungen, wie diese Texte zu interpretieren sind, von der Großform her, von bestimmten Aussagen her. Und diese Vorstellung, die hat sich, das haben wir gemerkt, zwischen 1991 und 2005 nochmal sehr stark präzisiert. Da war also die Intuition schon erwünscht, aber man musste bestimmte Voraussetzungen erstmal erfüllen, um in diesen Zustand zu kommen. Kann man schwer schildern, aber es gibt ja ganz viele Proben, Mitschnitte und Protokolle.
Es ist wirklich sehr, könnte man bösartig sagen, glatt. Ich werde bei solchen Sachen, wenn die zu entspannt und zu meditativ sind, werde ich dann eher aggressiv. Also das ist immer so eine Sache des Zuhörers oder Betrachters. Für mich hat es dann teilweise so ein bisschen was Zwangsbesänftigendes. Oder die Spannung ist dann eben wirklich nicht da, aber nichtsdestotrotz bin ich ein großer Verehrer von ihm.
Intuitive Musik scheint ein weites Feld und nach Belieben interpretierbar. Mit Improvisation sei sie nicht zu verwechseln, obwohl es Parallelen gäbe, erklärt Michael von Hinzenstern. Im Verständnis der Gruppe sei sie mehr als das. Wer das Wort allgemein gebraucht, kommt in Erklärungsnöte und verfängt sich rasch in Unschärfen und Rätsel der Metaphysik oder der Parapsychologie oder sonstiger Grenzwissenschaften. Vergleichbar ist Intuition indes mit Kategorien wie Imagination und Inspiration. Das Rätsel des plötzlichen Einfalls tritt hervor, des unvermittelten Reagierens auf etwas, im konkreten Fall auf Klang. Wo kommt der her? Wo liegen die Auslöser für das Ungeahnte, das gleichwohl eintritt? Auf der Waage liegen auch spirituelle Codes, etwas, wogegen ernsthafte Komposition sich nicht abschirmt, sondern im Gegenteil, sich ihrer bedient. Was ist wichtiger als der unbekannte Rest eines Gedichts oder Musikstücks, wichtiger als das Unaussprechliche, das hinter den Noten siedelt? Ist das die Chance intuitiver Musik? Michael von Hinzenstern exemplifiziert das intuitive Moment wiederum am Beispiel der Zusammenarbeit mit Karlheinz Stockhausen.
Also erstmal allgemein gesagt, intuitive Musik ist eine Musik, die im Moment der Aufführung entsteht, inspiriert durch Texte. Und diese Texte haben eine gewisse Struktur und Großform, die die Musiker in besonderer Weise herausfordern sollen. Und das betrifft also dann nicht nur die Reaktion jedes einzelnen Musikers auf den Text, sondern auch die Interaktion der Musiker untereinander. Die Texte sind zum Teil auch so angelegt, dass da verschiedene Prozesse ineinander greifen und sich auch überlagern. Zum Beispiel ein Text heißt Wellen, da geht es um die Entwicklung verschiedener Tempi, wo sich die Musiker überholen, überholt werden. Überhole die anderen, halte die Spitze, lasse dich überholen, seltener. Das Wichtige sind eben die Texte, die ja bestimmte Handlungen intendieren. Texte mit einem musikauslösenden Faktor.
Stockhausen, er komponierte jene Texte ohne Noten, habe solche den Texten entspringenden Handlungen mit der Gruppe fast bis zum Umfallen geprobt, um zu zeigen, wie man das umsetzen kann. Da sei kaum etwas dem Zufall überlassen worden. Der meditative Aspekt hätte gar nicht die große Rolle gespielt, erläutert Michael von Hinzenstern. Vielmehr wäre die Umsetzung immer musikpraktisch angegangen worden.
Unsere Interpretation hat sich auch sehr gewandelt. Also wir sind dann vielleicht früher rangegangen wie ein Gedicht oder eine psychologische Situation. Und durch die Arbeit mit Stockhausen ist das sehr handwerklich konkret geworden.
Parallel dazu hat das Ensemble sich eigene Wortbildungen geschaffen oder vorhandene Fremde genommen, um von dort sich kollektiv zu äußern. Wichtig waren und sind dabei bestimmte Begrifflichkeiten und Assoziationsketten. Reisen in die Welt inspirierten die Musiker. Sie stießen auf bislang unbekannte, völlig anders geprägte akustische Reservoirs, menschengemachte, fern den zentraleuropäischen Traditionen hoher Kultur und gingen mit ihrer Aufzeichnungstechnik mitten hinein in den Alltag, dorthin, wo gewöhnliche Menschen singen, tanzen, miteinander reden, lachen, die Erde bewirtschaften, dampfendes Wasser auf die Teeblätter gießen, Holz in den Ofen werfen, so stickige wie frische Luft atmen, wo sie beten und rufen, sich wehren und schreien. Das interessierte sie. Wie sich aber dazu verhalten?
Wir hatten eine Südamerika-Tournee mit dem Goethe-Institut, die endete in Mexico City in einem Lavafeld. Offene Arena, 2000 Leute, Vollmondstimmung und da haben wir auf der Reise über 6 Wochen immer überlegt, was machen wir in diesem Lavafeld. Und da ist uns dann eingefallen, wir machen ein Stück über die 4 Elemente. Und da haben wir zu jedem Element uns in einem Prozess, der über 2-3 Wochen ging, so eine Assoziationskette an Worten notiert und haben dann dort in Mexiko das nur technisch eingerichtet, die Aufführung, und dann abends wirklich so aus der kalten Küche in der Atmosphäre, dieser besonderen Atmosphäre, das dann umgesetzt. Das ist total spannend gewesen, was da entstanden ist.
Es gibt auch eine CD von diesem Lava-Mexiko-Projekt, das in einzelne Sätze gegliedert ist. Hören Sie einen Ausschnitt aus dem 2. Satz, Begegnung, Wasser, Transformation.
dass wir uns überhaupt genannt haben, Ensemble für intuitive Musik Weimar, das war eine große Frage. Die Gruppe gab es schon 1982 und dann hatten wir einen Auftritt im Studiotheater im Dresdner Kulturpalast und die Gruppe hatte keinen Namen. Und dann haben wir lange überlegt und dann habe ich aber irgendwann gesagt, das passt eigentlich so gut in Sozialismus rein, ein Ensemble für intuitive Musik. Ich habe natürlich auch gespürt, das ist sehr gefährlich, ja, also dass man vielleicht als Sekte dann dasteht, so eine Klangsekte, intuitive Musik, was ist denn das? Spielen die dann nur noch nach einem Guru oder so? Aber wir haben das dann ganz bewusst trotzdem gemacht, also auch aus einer gewissen Protesthaltung heraus. Und wir haben gesagt, wir nennen uns jetzt so. Und für uns ist eben die Improvisationserfahrung im weitesten Sinne des Wortes auch grenzüberschreitend mit anderen Künsten so elementar und prägend als Gruppe, dass ich zu dem Namen auch nach wie vor stehe. Aber es sind immer sehr offene und freie Formen. Oder wir haben eben die Verbindung zu Tanz. Wir haben also viele Projekte mit Tanz gemacht oder Projektion. Das ist dann auch der Bauhausimpuls, der bei uns eine Rolle spielt. Synästhesie, verbindende Kettenglieder zwischen den Künsten, also Bewegung, Tanztheater. Dann bestimmte ausgeklügelte Projektionsverfahren, abstraktes Bildgeschehen, das in ständiger Veränderung begriffen ist. Und dann die Musik, inspiriert durch die Bauhauswoche 1923, wo dann Kurt Schmidt und Hans-Heinz Stuckenschmidt das mechanische Ballett fürs Theater Jena geschaffen haben.
Auch die technisch-formalen Neuerungen des in den 20er Jahren mit dem Bauhaus Weimar verbundenen, unerhört vielseitigen ungarischen Konstruktivisten Laszlo Morlinocz regten die Gruppe zu Projekten an, etwa zu den Tagen neuer Musik Weimar im Bauhausjahr 2009. Michael von Hinzenstern zieht hier die Linie von Morlinocz über John Cage bis zu seinem langjährigen Kollegen Hans Tutschko.
Bei ihm ist oft das Problem, dass die Technik noch nicht so weit war, in 20er Jahren wie heute. Also ich glaube schon, dass viele Impulse von ihm heute noch interessant sein können. Und gerade jetzt zum Bauhausjubiläum werden da sicher auch wieder viele andocken. Für uns war interessant dieser Weg von Morlinocz, der ja in die Emigration in den USA gegangen ist. Und dann trifft er nicht ohne Zufall auf John Cage. Und das haben wir mal thematisiert bei einem Festival. Da haben wir also wirklich diese Bauhausimpulse von Morlinocz zu John Cage thematisiert. Ein ganzes Programm ging es nur darum. Und das ist hochinteressant, wie also auch Cage diese Ideen aufgesaugt hat. Und dann aber auch diese interessante Verbindung von Kunst und Technik. Und das Schöne bei unserer Gruppe ist vor allem durch die Rolle von Hans Tutschko, dass die Technik in ihrer Schönheit, in der Schönheit ihrer Möglichkeiten zum Zuge kommt und nicht irgendwie ein Beiwerk ist, wo man irgendwie an Knöpfen rumdreht, sondern er ist ja auch sehr stark geprägt durch die französische akusmatische Klangästhetik. Und das sind wirklich für mich schöne neue Klänge, die aber weit über das Traditionelle hinausgehen und somit auch eine Grenzerweiterung bieten.
Bewegung, Tanz, Bild, Sprache in ihren konstruktiven Wesensarten und Möglichkeiten in Kombination mit Musik, das markiert eine der wesentlichen programmatischen Punkte des Ensembles. Die Ausgangspunkte können ganz verschieden sein. Die Gruppe arbeitet zum Beispiel auch mit Autorinnen und Autoren zusammen, etwa der Schriftstellerin Gabriele Stötzer aus Erfurt. Die Musiker hätten mit ihr ab 2009 jedes Jahr ein neues Programm gemacht, wofür sie einen Text geliefert habe, den das Ensemble dann interpretiert habe. So Michael von Hinzenstern. Eins der ganz frühen Konzerte mit Erfindungen von ihr fand in der Erfurter Galerie im Flur statt. Quasi eine Wohnung oder illegale Galerie, für deren Betrieb sich Gabriele Stötzer engagierte.
Das war also der Moment, wo das funktioniert hat, hundertprozentig in dieser Galerie. Da waren in dem Wohnzimmer 60 Leute, die saßen direkt bis an die Musiker ran. Davor haben alle Karo geraucht, es war eine entsetzliche Luft zum Schneiden, aber die Atmosphäre war super heiß. Und da ist uns, würde ich sagen, das erste Mal hundertprozentig gelungen, intuitiv zu musizieren. Also aufgeheizt durch diese Stimmung im Raum auch. Und diese Galerie, die hat eben die Gabriele Stötzer damals geleitet. Und zwei Monate später hat sie sich Stasi dicht gemacht. Gibt es auch noch ein Stasi-Protokoll drüber. Das haben wir auch mal als Programmtitel übernommen. IMB Konrad berichtet, hieß das Konzert. Wir haben dann die Protokolle zwischen den Stücken vorgelesen. Also so andere Form der Zeitzeugenbearbeitung. Ja, aber das war der Moment, der hat Klick gemacht. Gabriele Stötzer, die Überführung der Widerständigkeit. Menschlichkeit ist eine Pflanze. Die Sonne holt, wohin sie wächst, und Erde gründet, worin sie steht. Darum ist auch in den dunkelsten Zellen Licht und in der verlorensten Situation ein Grund, dass Hoffnung entsteht. Mit der Nähe des Todes beginnt die Näherung an das Leben, das sich plötzlich in seiner Vergänglichkeit entblößt und im Sein schon Sehnsucht aufruft, wie die Unruhe in unserem Herzen eine Richtung gibt ins Unbestimmbare, dem wir immer entflohen.
Festgesetzt ist wie festgehangen, in einem Netz des tödlichen Auges, das langsam sieht und frisst. Gefangene weinen nicht. Gefangene haben nichts außer Hoffnung. Gehe in Gefangenenlager und du kannst sie sammeln. Die Vision, die Ideen, die Worte der Freiheit, der Lust und des Gesangs des Lebens.
Klänge auf einen Text von Gabriele Stötzer bei einem Lesekonzert von 2012 mit dem Ensemble Intuitive Musik Weimar. Im Übrigen meint Michael von Hinzenstern, dass es doch jetzt viel wichtiger sei, über die Probleme der heutigen Zeit zu reden, als immer wieder die Dinge von früher zu wiederholen. Ausschnitt aus Klangobjekte von Olivier Tout-le-Monde mit dem Ensemble Intuitive Musik Weimar. Geboten zu den 27. Tagen Neuer Musik Weimar 2014. Klar ist, wer über das Ensemble redet, darf über die Tage der Neuen Musik Weimar nicht schweigen. Spiritus Rector ist in beiden Fällen Michael von Hinzenstern. Er leitet dieselben künstlerisch bis zum heutigen Tag. Sein Lebenswerk. Ensemblearbeit und Festivalprogramm hängen eng miteinander zusammen. Jedes Jahr hat die Gruppe zur Freude ihrer Anhänger dort mindestens einen Auftritt. Zur Erinnerung, das Festival besteht nunmehr seit 30 Jahren. Das Ensemble ist noch älter, es gründete sich, wie gesagt, 1980.
Das war eigentlich am Anfang schon die Idee, jedes Jahr ein Motto zu wählen, um das Festival vor Beliebigkeit zu bewahren. Also wir wollen nicht so einen Gemischtwarenladen momentaner neuer Musikstücke haben, sondern versuchen, da eine inhaltliche Klammer zu finden und ordnen dann die Programme dieser Klammer etwas unter, aber jetzt nicht dogmatisch und sagen nur so und nicht anders, aber dass es doch einen gewissen inhaltlichen Rahmen gibt. Und damit sind wir eigentlich in den letzten 30 Jahren gut gefahren, wobei man sagen muss, nach 30 Jahren wird es gar nicht so einfach, immer wieder neue Themen zu finden. Wir haben also jetzt bei dem bevorstehenden Festival konzeptuelle Musik. Das ist also auch ein Thema, was uns jetzt wieder sehr nahe liegt, aber das geht natürlich weit über die intuitive Musik hinaus. Also wir haben natürlich auch mal viele alte Herren noch hierher geholt und mancher 80. Geburtstag ist hier gefeiert worden, auch von Paul-Heinz Dittrich. Die haben ja alle viele große Verdienste und manchmal sagen wir dann auch, das ist jetzt während des Festivals der Composer in Residence, der dann sozusagen zum Anfassen in Weimar ist. Ja, und das finde ich auch sehr schön. Wir haben 1997 direkt im Anschluss an eine Südostasien-Tournee in Weimar ein Konzert gegeben zu den 10. Tagen neuer Musik unter dem Titel Singapur, Jakarta, Bangkok, City Soundscapes im Konzert. Dabei ging es um Folgendes. Hans Tutschko ist immer mit dem Aufnahmegerät unterwegs und versucht, akustische Momentaufnahmen festzuhalten. Das können also Geräusche in Städten sein, Märkte, aber auch Landschaften, Naturklänge. Und diese sogenannten Soundscapes versuchen wir dann in unsere Musik zu integrieren. Wir haben das nach den Orten gegliedert, Singapur, Jakarta, Bangkok. Und in Jakarta haben wir vor so einem Kulturzentrum, wo wir spielten, so einen hinreißenden Kinderchor erlebt. Den hat Hans auch aufgezeichnet und dann diesen Klang dieser Kinder so imaginiert, dass uns das zu einer ganz besonderen Musik herausgefordert hat. Aber auch der Ruf eines Muezzins hat uns inspiriert und auch der Hahnenschrei eines Hahns in einer Hahnenkampfarena in Jakarta, die wir auch besucht haben. Und all diese Momentaufnahmen akustischer Art sind dann in die Musik eingeflossen.
Objekten, also toten Gegenständen oder mechanischen Bewegungen, Klänge abzugewinnen und sie zu integrieren, was Komponisten oftmals gemacht haben, ist das eine. Das andere, dasselbe mit Klangsubjekten oder subjektiven Klängen zu tun in Gestalt von Gesängen, Tierkreationen, menschlichen Rufen und so weiter, also organischen, lebendigen Äußerungen. Im Folgenden zwei Kostproben. Erstes Beispiel: eingewobene Klangsubjekte aus der erwähnten Hahnenkampfarena, imitiert von Trompete und Violoncello. Tobias Hoffmann.
Klar, so ein Hahn hat natürlich auch einen Schrei, der einen Instrumentalisten auch herausfordern kann. Und das ist mit einer Trompete natürlich dann doch naheliegend, dann in dieser Region da ähnliche Klänge zu spielen. Oder vielleicht sogar einen imaginären Dialog draus zu machen. Das ist ja beim Hans auch das Schöne, dass er nicht irgendwelche Sachen abspielt jetzt aus seiner Technik, sondern diese technischen Geräte einsetzt, wie ein Musiker sein Musikinstrument. So gesehen war das dann am Ende eigentlich doch auch ein Dialog mit ihm. Nicht nur mit diesem Bild, was er mitgenommen hat auf der Reise, sondern es war auch ein Dialog zwischen uns als Musikern, als Menschen. Bei ihm kommt noch dazu, dass er auch noch die Möglichkeit hat, meinen Naturklang im Moment der Aufführung auch noch zu bearbeiten, dann weiß man gar nicht mehr, in welcher Person man sozusagen musiziert oder ob das noch ein Dialog oder ob das schon ein Gespräch einer ganzen Gruppe ist.
Zweites Beispiel aus Singapur, Jakarta, Bangkok, City Soundscapes, jene instrumental und elektronisch behandelten Muezzin-Rufe, sie sind an dieser Stelle klar vernehmlich. Wie gesagt, Karl-Heinz Stockhausen ist im ideellen Sinne der eigentliche Ziehvater der Gruppe, geliebt, aber nie verabsolutiert. 2008, zum 80. Geburtstag des Komponisten, produzierten die Musiker Hommage à Stockhausen für Orgel, Live-Elektronik, Trompete und Violoncello. An der Orgel in Wandersleben, gebaut von Johann Georg Schröter 1724, saß Michael von Hinzenstern und spielte einen fulminanten Part. Die Orgel ist zentral in dem Stück. Der Rahmen, die seit langem dort bestehende, von ihm ins Leben gerufene Konzertreihe Neue Wege zur Musik, Wege zur neuen Musik.
Dieser Orgelbauer Schröter aus Erfurt, mit diesen Instrumenten hat sich Bach beschäftigt. Und diese Orgel ist restauriert gewesen, damals ganz frisch, mit diesen riesigen langen Registerzügen. Man hat also körperliche Schwerstarbeit auch zu leisten, manuell auf den Tasten. Und da hatte ich eben dieses fast paranormale Erlebnis, dass ich plötzlich wie so Wärmeströme in meinem Arm hatte und meine Hände fingen an zu repetieren. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, man mag mich für verrückt halten, dass ich gespielt werde. Ja. Und da habe ich dann nach der Aufführung zu meinen Kollegen gesagt, heute ist Stockhausen über mich gekommen und hat meine Hände geführt. Das ging nur 2 Minuten, aber ich weiß die Stelle noch ganz genau. Ja.
Aber schön, dass Sie darüber lachen können.
Musik auf das Kommende. Das Ensemble Intuitive Musik Weimar. Im Atelier Neuer Musik hörten Sie einen Beitrag von Stefan Amtzoll. Diese Sendung können Sie auch unter deutschlandfunk.de anhören.
Deutschlandfunk. Hörtipp.
Warum und wie wird ein Mensch Terrorist?
Allgemein lässt sich sagen, dass es keine identitären Konflikte im Unterschied zu Ressourcenkonflikten gibt.
Und wie lassen Fanatiker sich aus der Umgebung?